Es war 1963 geworden und Colonel Parker, der die Musik zunehmend als größtes Hindernis für die Filmkarriere seines Klienten betrachtete, hatte Elvis Presleys Künstlerseele an Hollywood verhökert. Seiner Meinung nach bestand der Wert von Elvis' Musik darin, dass man sie als Promotion-Werkzeug für seine Filme einsetzen konnte. Wenn Elvis' Zukunft als Schauspieler in Hollywood lag, dann auch Parkers als Manager. Er und Marie ließen ihr Haus in Nashville zurück, behielten es aber in Besitz, weil sie planten, es eines Tages in ein Museum für die Schätze und Artefakte des Colonels umzubauen und kauften Häuser in Bel Air und Palm Springs in Kalifornien. Weil Parker einen Ersatz für sein schäbiges Garagenbüro brauchte, überredete er Paramount, ihm auf dem Studiogelände eine Suite mit 5 Zimmern zur Verfügung zu stellen. Er verkleidete die Wände mit Fotos von Elvis und Postern seiner Filme. Ein Büroraum war vollständig den mit Autogrammen versehenen Bildern von Berühmtheiten aus Unterhaltung und Politik gewidmet. In seinem privaten Büro standen Dutzende von Miniaturelefanten und Schneemännern in verschiedenen Größen und an den Wänden hingen seine Verdiensturkunden, die er über die Jahre erhalten hatte. Sein Schreibtisch war übersät mit winzigen Elefantenfiguren und in der Nähe stand ein Abfalleimer, der die Form eines Elefantenfußes hatte. Dem Colonel wurde schnell langweilig. Bald wurde seine Bürosuite mehr ein Spielzimmer als ein Ort, an dem tatsächlich Geschäfte gemacht wurden. Da er immer eine Schwäche für technische Spielereien hatte, ließ er in seinem Büro eine Lautsprecheranlage installieren, die es ihm ermöglichte, von seinem Schreibtisch aus Kommandos in ein Mikrofon zu blaffen und seine Worte über Lautsprecher in alle anderen Büroräume zu übertragen. Nach Aussage des Schauspielers John Hartman, der in den 1960er Jahren kurzzeitig in Parkers Büro gearbeitet hatte, benutzte der Colonel selten verbale Kommandos, um seine Mitarbeiter zu mobilisieren. Stattdessen platzierte er eine Ballonhupe, wie sie üblicherweise von Zirkusclowns benutzt werden, neben das Mikrofon und drückte sie, wann immer er seine Mitarbeiter herbeiziehen wollte. Tut, tut, tut. In einem Interview mit dem Autor Jerry Hopkins sagte Hartman, die Büromitarbeiter seien immer angespannt gewesen, wenn Parker anwesend war. Er rief uns zusammen, indem er auf die Hupe drückte und alle mussten sofort angelaufen kommen, so Hartman. Mit oder ohne Lautsprecheranlage, er drückte so lange auf die Hupe, bis alle in strammer Haltung vor ihm angetreten waren. Wir spielten einfach ein Spiel, das Elvis Presley-Spiel. Mit Ausnahme seiner langjährigen Assistentin Trude Forsher war die Mehrheit von Parkers Mitarbeitern männlich. Für weibliche Angestellte schien er nicht viel übrig zu haben. Die Männer, die für ihn arbeiteten, waren entweder über seine Frau mit ihm verschwägert oder Kollegen von früher, mit Ausnahme der jungen Männer von der Agentur William Morris, die Büropraktika bei ihm absolvierten. Die meisten blieben nur für kurze Zeit. Elvis' erster Film im Jahr 1965 war Acapulco, Fun in Acapulco, mit der er in der Schweiz geborenen Schauspielerin Ursula Andress, die mit Sean Connery im ersten James-Bond-Film James Bond jagt Dr. No mitgewirkt hatte. Einige der Filmszenen wurden in Acapulco gedreht, jedoch ohne Elvis, der alle seine Szenen auf dem Paramount-Gelände drehte. Es kursierten Gerüchte, dass Elvis und Andress während der Dreharbeiten eine Affäre gehabt hätten, aber falls sie der Wahrheit entsprachen, war sie nach Abschluss der Dreharbeiten beendet. Fun in Acapulco handelte von einem ehemaligen Trapezkünstler, gespielt von Elvis, der nach einem Unfall auf dem Hochseil eine Stelle als Rettungsschwimmer in Acapulco antritt. Von allen Filmen nach seiner Entlassung aus der Army hatte dieser die bisher überzeugendste Handlung. Er sang etwa 12 Lieder, aber es wurden keine Singles aus dem Film veröffentlicht und er musste sich mit einem weiteren Soundtrack-Album zufrieden geben, das Goldstatus erreichte. Es war etwas, das er in Graceland an die Wand hängen konnte, aber er verspürte keine große Befriedigung. Elvis hatte seine Pläne, ein ernsthafter Schauspieler zu werden, nicht aufgegeben, aber Parker und Wallace hatten, was er nicht wusste, keinerlei Absichten, ihm jemals die Gelegenheit dazu zu bieten. Parker schloss einen neuen Vertrag mit Wallace, der Elvis für weitere 3 Jahre bis 1966 vertraglich an Paramount band. Das Muster von Elvis-Filmen zahlte sich aus und Parker sah keinen Grund, eine todsichere Sache durch ein Lotteriespiel mit ungewissem Ausgang zu riskieren. Im Gegensatz zu Hal Kanter, der glaubte, dass Elvis' Schauspieltalent hätte weiterentwickelt werden können, glaubte Wallace nie daran. In Interviews sagte Wallace in späteren Jahren nach Elvis' Tod, er habe das Gefühl gehabt, ihn als Schauspieler an seine Grenzen gebracht zu haben. Er habe nie die Absicht gehabt, ihn als ernsthaften Schauspieler einzusetzen, zumindest nicht im traditionellen Sinn. Laut Wallace bestand Elvis' Wert in seiner Identität als Rock'n'Roll-Star und in seiner charismatischen Leinwandpräsenz. Der Schlüssel zum Erfolg der Elvis Presley-Filme, so Wallace weiter, war eine Handlung, in der Elvis ein paar Lieder singen konnte, eine Liebesaffäre mit einem hübschen Mädchen hatte und glücklich bis ans Ende ihrer gemeinsamen Tage lebte. Damit sollte erreicht werden, dass die Zuschauer lächelnd und mit benommenem Blick aus dem Kino kamen und sich selbst gut fanden. Elvis selbst durfte sich unglücklicherweise nicht gut finden. Er wurde gerade vom Rock'n'Roll überfahren, diesem Bastard, den er und Scotty und Bill in einer heißen Memphis-Nacht geschaffen und in die Welt hinausgeschickt hatten, wo er sich allein durchschlagen musste. 1963 hatten Bobby V., Steve Lawrence, die Beach Boys und Jan and Dean Elvis von der Spitze der Charts gestoßen und obwohl seine Soundtrack-Alben alle Goldstatus erreichten, war es einfach nicht dasselbe.